Danke, Herr, dass du so mächtig und groß bist. Wer kommt dir gleich? Niemand. Mit dir dürfen wir auf Perdu sein. Danke, Gott, dass du hier bist. Du bist unser Vater, unser Herr, unser Freund. Danke, Gott, dich zu schmecken, dich zu hören, dich mitzubekommen. Und beten jetzt auch, dass du zu uns redest und dass du uns dein Herz zeigst. Amen. Und da das sehr gut passt, würden wir gerade im Anschluss die Predigt haben. Und zum Schluss werde ich dann alle ganz offiziell begrüßen und euch willkommen heißen.
Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Ich hoffe, dass die Geschenke reichlich waren und das Essen gut. Und so ein bisschen, so langsam lassen wir Weihnachten austrudeln, kommen so langsam in das neue Jahr, machen uns die ersten Gedanken darüber, wie denn das neue Jahr so sein wird. Ist okay so? Soll ich irgendwas machen? Nee, gut. Und so diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist meistens eine Zeit, wo wir einfach ja auch Zeit haben und unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte bewusst sind. Was erwarten wir von der Zukunft? Was erwarten wir von dem neuen Jahr? Und ich hoffe für mich und ich hoffe für euch, dass das neue Jahr ein Jahr voller Freude wird. Ein Jahr wirklich, wo dein Herz erfüllt ist mit Freude. Wo dein Herz erfüllt ist mit einer Begeisterung, wo du einfach merkst, ich lebe, mir geht es gut. Und ich hoffe, dass dein neues Jahr geprägt ist davon, Christus zu verherrlichen und den Sohn Gottes groß zu machen. Und wer mich kennt, ich habe das schon ein paar Mal gepredigt, die beiden Ziele sind nicht unterschiedlich. Sind nicht zwei Ziele, die ich dir wünsche für dein neues Jahr, sondern es ist eins. Die Art und Weise, wie wir unsere größte Freude erleben, die Art und Weise, wie wir am meisten leben und am intensivsten leben, die Art und Weise, in der es uns gut geht, ist genau dann, wenn wir Christus groß machen, wenn wir Christus verherrlichen und für ihn leben mit Leidenschaft. Die beiden Ziele können gar nicht voneinander getrennt werden, sondern sie sind ein und dieselbe Sache. Und vielleicht können wir jetzt gleich mal die allererste Folie anmachen. Und beide Ziele, deine Freude und Christus groß zu machen, ihn zu verherrlichen, hat natürlich auf eine ganz intensive Art und Weise etwas mit unserem Gebetsleben zu tun. Und ich habe uns einfach mal vier Stellen von dem, was Jesus in Johannes gesagt hat, mitgebracht. Und wir schauen uns die einfach mal an. Hier sagt in der ersten, in Johannes 16, Vers 26 bis 27, Jesus zu seinen Freunden, an jenem Tag, das heißt an dem Tag nach seiner Auferstehung, werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich geliebt und geglaubt hat, dass ich von Gott gesandt bin. Das heißt, was Jesus hier macht, ist, er sagt nicht, also passt mal auf, Leute, ich habe keine Lust für euch länger zu beten, ja, und ich bete auch nicht mehr für euch, ja. Sondern er betet weiter für uns. Sondern was er hier sagt, ist, ich sage nicht mehr, dass ihr mich braucht, damit der Vater euch hört. Das heißt, also natürlich brauchen wir Christus, damit der Vater uns hört. Aber nicht mehr auf diese Art und Weise, dass wir nicht mehr direkt zum Vater kommen können. Sondern Jesus sagt, aufgrund dessen, wer ich bin, aufgrund dessen, dass ich euch versöhne mit Gott, dem Vater, braucht ihr nicht mehr zu mich zu kommen, wie wir so zu Mutter Maria kommen und sagen, wir trauen uns nicht zum Allmächtigen zu kommen, könntest du vielleicht mal für uns eintreten beim Allmächtigen. Sondern er sagt, Gott selbst hat euch lieb, weil ihr an mich geglaubt habt und ich euch mit dem Vater versöhnt habe, sodass ihr direkt in die Gegenwart des allmächtigen Vaters treten könnt und ihr selbst eure Gebete zu Gott bringen könnt, weil der Vater euch liebt und willig ist, eure Gebete zu hören. Ist das nicht klasse? Echt stark, ne? Okay. Was hat das jetzt mit unserer Freude zu tun? Nur zwei Verse vorher sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Jetzt aber, nachdem ich auferstanden sein werde, werdet ihr beten oder bittet und werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, was Jesus explizit von uns oder für uns sich wünscht, sich für uns erwartet, ist, dass wir zu Gott, dem Vater, kommen und sagen, Vater, bitte gib mir A, B, C, D. Und dann erleben wir, ja, dass vielleicht nicht gleich A kommt, aber vielleicht mal B. Ja. Und wir denken so, wow, das ist ja fast, ist ja nicht zu glauben. Ein Gebet zum Gott, dem Vater, und schon passiert, was ich gebetet habe. Und diese Erfüllung des Gebets bringt uns Freude, zu Gott, dem Vater, zu kommen, zu ihm in sein Ohr zu flüstern und sagen, Vater, ich wünsche mir, ich sehne mich, greife ein in meinem Leben, und Gott kommt mit Kraft und greift ein, wird uns selbstverständlich große Freude bringen. Und was hat das jetzt mit der Verherrlichung des Vaters zu tun? Nächste Bibelstelle. In Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, immer noch derselbe Text, dass ihr viel Frucht bringt und ihr so meine Jünger seid. Was ist die viele Frucht, die wir für Gott bringen? In der Bibelschule sage ich immer, einfach nur im Kontext lesen. Kontext ist der König der Textstelle. Was ist die viele Frucht? Hier. Was sagt der König Kontext? Die Frucht sind erhörte Gebete. Sagt er eben gerade. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird der Vater, der Name des Vaters verherrlicht, indem ihr viel Frucht bringt. Die viele Frucht in diesem Zusammenhang sind erhörte Gebete. Das heißt, wir beten nicht nur um unseren Willen zum Gott, dem Vater, und sagen, Vater, ich brauche Freude in meinem Leben, erhöre mein Gebet, sondern wir beten zu Gott, dem Vater, weil er möchte, dass viele von unseren Gebeten erhört werden. Er selbst möchte als groß und als guter und genialer Vater in unserem Leben dastehen. Er selbst möchte, dass er verherrlicht wird, dass sein Name groß gemacht wird, indem er sich zeigt als der gütige Vater, der auf Gebete erhört. Der Vater wünscht sich, dass wir viel Frucht tragen. Der Vater wünscht sich, dass so viel wie möglich unsere Gebete erhört werden. Ist nicht klasse? Wir haben nicht nur einen Gott, den Vater, der irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, okay, also wenn du mich 5 Stunden lang bekniest und bebettelst, vielleicht wird mein Herz erwärmt, ja, und vielleicht gebe ich ganz unwillig das, was ich dir eigentlich nicht geben will. Nein, er wartet nur darauf, mit eigenem Interesse seinen eigenen Namen groß zu machen, dass wir zu ihm kommen und sagen, Vater, ich brauche, erhöre mein Gebet. In diesem Augenblick bekommen wir unsere Freude und er seine Herrlichkeit. Und jetzt habe ich mir so die letzten Tage die Frage gestellt, wie soll ich beten? Mit kurzen oder mit langen Gebeten? Und die Frage habe ich mir auch gestellt, oder die Frage ist mir neu so in meinem Leben gekommen, weil ich jede Chance, die ich haben kann, irgendwo in einem griechisch-römischen Museum mich herumzuschleichen, nutze. Und ich einen Altar eines Gottes gefunden habe in Frankfurt am Main, da in dem Stadtmuseum, und da ist er auch, der uns erklärt, wie wir beten sollen. Dieser kleine Altar ist dem Jupiter gewidmet. Das sehen wir gleich da an dem allerersten Buchstaben, I. Und dann kommt das O und das M, das ist die Abkürzung für Jupiter Optimus Maximus. Jupiter, der Beste und der Größte. Und dieser Altar erklärt uns, wie wir zu Gott beten sollen. Jetzt erkläre ich euch, dass wir das uns erklärt. Nächste Folie. Die Frage ist nämlich, ob wir kurze oder lange Gebete sprechen sollen. Nächste. Und hier, je nachdem, also wer ist für kurze Gebete unter uns? Gut, okay. Wer ist für lange Gebete unter uns? Okay, ich habe für jeden von euch eine Bibelstelle gegen euch, ja. In Matthäus 6 sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie aufgrund ihrer vielen Worte wegen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Scheint so, als wenn Jesus sagt, lange Gebete sind schlecht. Ne? So, kommen wir mal zur nächsten Bibelstelle. In Lukas 19 allerdings sagt er, er erzählt ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht aufgeben sollen. Oh, das klingt schon so viel wie lange Gebete. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Nächstes. Und eine Zeit lang wollte der Richter nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und ich keinen Menschen achte, so will ich doch, weil diese Witwe mich ermüdet, ihr Recht verschaffen, damit sie mich durch ihr ständiges Kommen nicht auslaugt. Nächste Folie. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es ihnen nicht bei ihnen langen hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausüben wird. Also was denn jetzt? Lang oder kurz? In Matthäus 6 sagt er, nicht wie die Heiden, nicht aufgrund langer Gebete wirst du erhört. Und hier in Lukas sagt er, Tag und Nacht beten. Tag und Nacht ist ein Synonym, ist, du stehst auf früh, fängst an zu beten und du hörst nicht auf, bis du abends ins Bett gegangen bist und du betest sogar noch im Schlaf. Das ist Tag und Nacht. So, wie beten wir denn jetzt? Ich habe euch ja gesagt, dass der Altar des Jupiter Optimus Maximus uns helfen wird, den Text zu verstehen. Okay, hier haben wir nämlich nochmal. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Text in Matthäus kurz zurückgehen, müssen wir uns nochmal angucken, was Jesus in Matthäus 6 sagt. Er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte wegen erhört werden. Hier ist das erste Mal schockierend. Schockierend ist, dass Heiden beten. Ja, die Heiden im ersten Jahrhundert sind anders als die Heiden im 21. Jahrhundert. Die Heiden im allerersten Jahrhundert haben gebetet. Und wie haben sie gebetet? Das ist ja das Wichtigste, damit wir herausfinden, wie wir zu Gott beten sollen. Gott sagt, wir sollen nicht beten wie die Heiden. Also müssen wir erstmal herausfinden, wie haben denn die Heiden überhaupt im ersten Jahrhundert gebetet? Ist es so? Gut, okay. Also gucken wir uns doch mal diesen Altar an und die Bilder, die man da im schönen Frankfurter Museum sehen kann. Das Hintergrundbild erklärt uns nämlich auf der nächsten Folie, das zu diesem Altar gehört, die haben wir nochmal dargestellt, wie die Heiden im ersten Jahrhundert zu Jupiter Optimus Maximus, das seht ihr, habt ihr den kleinen Altar wieder gebetet haben. Kein Gebet im ersten Jahrhundert ohne Opfer. Das heißt, wann immer Menschen beten im ersten Jahrhundert, wann immer Heiden beten, ist ihr Gebet mit einem Opfer verbunden. Und wir sehen das auf diesem Altar, eine Familie, der kleine Junge hält so eine Weihrauchschachtel, wo so Weihrauchkügelchen drin sind, das ist die Opfergabe. Diese Weihrauchkügelchen werden da verbrannt. Der Vater der Familie nimmt seine Toga über den Kopf. Ein Flötenspieler spielt im Hintergrund, damit die Gebete des Vaters, damit er in seinen Gebeten nicht abgelenkt wird. Und dann opfern sie und beten zu Jupiter Optimus Maximus.
Und im nächsten Bild, in einem Relief aus dem 1. Jahrhundert, sehen wir auf der rechten Seite, wie der Kaiser opfert. Der macht das auf genau dieselbe Art und Weise. Seht ihr das? Der hat seine Toga über den Kopf gezogen, über die Ohren, damit er nicht abgelenkt wird. Es gibt einen Flötenspieler, der da spielt. Und im Hintergrund steht ein Sklave mit einer Tafel, wo die Gebete aufgezeichnet sind, die man zu Jupiter Optimus Maximus beten muss, damit Jupiter Optimus Maximus hört. Und jetzt wissen wir, wie die Heiden beten. Ich zeige es euch nochmal im nächsten Bild. Hier hat ein Künstler, hier haben wir das selber nochmal, aber vielleicht haben wir noch ein Bild. Genau, hier hat ein Künstler das nochmal einfach so ein bisschen künstlerisch nachgestellt. An einem Haushaltsaltar genau dasselbe. Seht ihr, der Vorstand der Familie betet, der Sklave hält die Gebetsrolle vor sich und ein anderer Sklave kontrolliert, ob diese Gebete auch korrekt nachgesprochen werden. Denn was passiert in dem Augenblick, wo der Beter sich verhaspelt? Man fängt von vorne an, weil das Gebet ist ungültig. Deshalb gibt es diesen Flötenspieler, der da die ganze Zeit dudelt, ja, damit er sich konzentrieren kann und nicht, keine Ahnung, an die Backofenente denkt und irgendwo in seinem Gebet Ente reinmacht, ja, weil in dem Augenblick, wo du Ente ins Gebet einfügst, ja, ist das Gebet also durcheinander und dann muss man von vorn anfangen. Jetzt wissen wir, was Jesus gesagt hat, als er gesagt hat, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, weil sie denken, sie werden aufgrund ihrer vielen Worte gehört. Jesus geht es überhaupt nicht darum, ob das Gebet lang oder kurz ist, sondern Jesus geht es um die Einstellung, wie wir beten, die Einstellung in unserem Herzen. Denn die Einstellung der Heiden in ihrem Herzen ist, die Götter müssen durch die richtige Formel dazu bewegt werden, zu antworten. Wenn ich nicht die richtige Formel gefunden habe, antworten sie nicht. Sagt Jupiter, ob er gleich der Beste und der Größte ist? Nee, das Gebet, das beantworte ich nicht. Da war ein Fehler drin. Komma falsch gesetzt. Nochmal von vorn. Das heißt, die Einstellung des Gottes ist, der Gott ist generell erstmal unwillig, die Gebete zu hören. Und aufgrund der Dinge, die wir tun für den Gott, ändert er seine Meinung und gibt dann endlich, was wir wollen. Aufgrund dessen, dass wir alles richtig gemacht haben, dass wir den Gott besänftigt haben, dass wir den Gott dazu gebracht haben, unsere Gebete zu hören. Das ist die Einstellung, die Jesus sagt, so sollt ihr nicht beten. Und jetzt muss man sich fragen, was ist denn das Gegenteil von dem, zu plappern wie die Heiden? Es hat nichts mit einer Länge des Gebets zu tun, es hat eine Einstellung zu tun. Das Gegenteil davon ist, dass wir nicht Gott den Arm drücken müssen, dass er endlich unsere Gebete erhört, sondern das Gegenteil davon ist, dass wir voller Vertrauen und Zuversicht zu einem Vater kommen, der gern gibt, der es liebt zu geben, ohne dass wir Vorbedingungen erfüllen. Und genau das ist, was der Text auch sagt. Nächste Folie nochmal, oder vielleicht, nee, das ist schon die Illustration, die kommen als nächstes. Hey, danke. Hier, guck mal, seht. Jesus sagt zuerst, nicht wie die Heiden. Also nicht so beten, als ob man Armdrücken mit Gott machen muss. Was muss ich erfüllen, was muss ich alles tun, damit du mich endlich hörst? Sondern hier kommt das Gegenteil. Denn der Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn eben bittet. Das Wort weiß heißt nicht nur intellektuelles Wissen, sondern das Wort weiß heißt, der Vater sorgt sich darum, er hat Interesse, sich darum zu kümmern. Das heißt, wenn meine Frau mich sagt, auf dem Weg zum Brötchen holen, am Samstag früh, übrigens, ich brauche noch 3 Packungen, keine Ahnung, saure Sahne oder süße Sahne oder so. Und ich sage, ich weiß. Dann meine ich nicht damit, ich habe ein intellektuelles Wissen, dass du das brauchst. Ich hole aber nur die Brötchen. Sondern ich weiß heißt, ich weiß und ich sorge mich darum. Ich kümmere mich darum. Das Wort ich weiß beinhaltet eine Zusage, dass es mein eigenes Anliegen ist, sich mich drum zu kümmern. Versteht ihr das?
So, das heißt, wenn Jesus hier sagt, der Vater weiß, dass er es benötigt, geht es nicht einfach nur darum, dass intellektuelles Wissen gefragt ist. Gott hat in seiner weisen Voraussicht, sieht alles. Sondern das Weiß heißt, er sorgt für euch. Und das ist doch genau der Kontrast. Der Kontrast ist nicht wie die Heiden, die denken, sie müssen erst langes Armdrücken mit Gott machen, damit Gott es endlich hört, sondern wir haben einen Vater, der sich darum sorgt, der darum weiß um unsere Nöte. Und deshalb illustriert Jesus die Sache und sagt, betet ihr nun so. Unser Vater. Wir kommen zu dem Allmächtigen, wie zu jemandem, der beste aller bester Väter ist. Jetzt kommen wir zu der Illustration. Es ist natürlich große Klasse, kleine Kinder zu haben. Wie ich gerade das Privileg habe, ja, ist meine Tochter Lucy, 4 Jahre alt. Und wir hatten eine wunderbare Begebenheit vor ungefähr 10 Tagen, wo ihr Vertrauen in die Güte ihres Vaters, ihres irdischen Vaters, enorm gestiegen ist. Folgendes ist passiert. Ich war irgendwo oben bei uns zu Hause und Lucy nahm einen Teller mit irgendwelchen, ich glaube, da war Stollen drauf oder Kekse, wie da auch immer, und verschwand in den Keller. Und plötzlich hörte ich ein lautes Scheppern. Kabang. Und dann Ruhe. Also bin ich mal runtergegangen und habe gefragt, Lucy, was ist denn los? Und dann fängt sie an zu weinen. Und sitzt in der Ecke. Und ich sehe den kaputten Teller und sage, ist der Teller kaputt gegangen? Ja, der Teller ist kaputt gegangen, wie auch immer. Und ich sage, so, Lucy, ist überhaupt nicht schlimm. Macht überhaupt nichts, dass der Teller kaputt gegangen ist. Ja? Zeig mir mal, wo er kaputt gegangen ist. Der ist natürlich wo ganz anders kaputt gegangen, als in der Ecke, wo sie ihn versucht hat zu verstecken. Ja? Und ich habe ihr einfach gesagt, Lucy, pass mal auf, wann immer was kaputt geht, du musst es nicht verstecken. Du kannst einfach zu mir kommen und sagen, Papa, der Teller ist kaputt gegangen und ich schimpfe nicht. Ja. Und alles ist gut, weil du bist meine liebe Tochter und du bist wesentlich wichtiger und mir lieber als alle Teller, die wir haben. Dann verschwand sie. Und das Schönste war, sie war in ihrem Zimmer und sie hat laut zu Jesus gebetet und ich konnte es hören. Und sie hat zu Jesus gesagt, Jesus, mir ist der Teller kaputt gegangen und der Papa war nicht böse. Und sie hat einfach geweint. Sie hat geweint, weil sie gefühlt hat, ja, dass ich sie mag und dass sie mir mehr wert ist als all die Teller, die wir haben. Ja. Und diese Begebenheit, ja, hat unsere Beziehung in den letzten Tagen enorm verändert. Ich spüre das richtig, ja, wie sie mich anguckt. Ja. Ich weiß, sie vertraut mir. Und als es um Weihnachtsgeschenke ging, ja, guckte sie mir in die Augen und ich sagte so, pass mal auf, Lucy, es gibt zu Weihnachten ein neues Bett für dich, ja, weil du hast noch keins, es gibt ein Prinzessinnenbett, ja. Oma und Opa und Papa und Mama kaufen dir ein Prinzessinnenbett. Und dann sagt sie, Papa, ich brauche aber nicht nur ein Prinzessinnenbett, ich brauche auch noch was zum Spielen. Und dann sage ich ihr, okay, was willst du denn zum Spielen haben? Und dann sagt sie zu mir, das kann ich dir nicht sagen, weil das muss was sein, was ich nicht kenne. Weil wenn ich dir das sage, dann kenne ich ja, dann weiß ich, dass ja was das ist. Du musst mir was besorgen, was ich nicht kenne, weil dann macht das Spaß, wenn ich was auspacke, was ich nicht kenne. So. Und einfach diese Augen, ja, dieses, so wie sie mir das erklärt hat, ja, ich wusste einfach, ja, sie hat überhaupt keine Frage darin. Sie wusste, dass ich ihr etwas besorgen würde, was sie nicht kennt. Ja. Und sie hat sich einfach auf diese Überraschung gefreut. Und sie wusste, dass ich dir das besorge, übrigens ist eine ganz Nebengeschichte, und nicht der Weihnachtsmann, weil unsere Philosophie in unserer Familie, wir haben gesagt, wir erklären unseren Kindern, dass es den Weihnachtsmann nicht wirklich gibt. Weil ich möchte, dass meine Kinder an das Übernatürliche glauben, was es wirklich gibt. Ich möchte, dass sie irgendwann mal an Gott glauben. Und ich empfinde irgendwie, es ist komisch, ihnen zu sagen, es gibt einen Weihnachtsmann, ja, und es gibt einen Gott. Und irgendwann mal finden sie raus, dass der Weihnachtsmann überhaupt nicht real ist. Und dann will ich nicht, dass meine Kinder die Frage stellen, ist der Gott, von dem meine Eltern erzählen, auch nicht real?
Also erzähle ich Ihnen gleich, es gibt etwas Übernatürliches, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen. Dem kannst du vertrauen, es gibt es und zu dem beten wir. Und die übrigen Dinge, die Märchen, die sich die Leute erzählen, ja, da kommt man nicht drum rum, die irgendwie in die Familie zu integrieren, weil Lucy sieht ja die Weihnachtsmann, die da draußen rumlaufen, aber wir sagen ja einfach, das sind Papas, die sich verkleiden und ihren Kindern Geschenke bringen. Also sagt meine Tochter zu mir, Papa, wirst du dich auch verkleiden? Ich sag so, Lucy, dieses Jahr nicht, aber es war schon mal, dass ich mich verkleidet habe. Ja, ich hatte so einen richtigen Bart und ich hatte eine rote Mütze und so. Leuchten die großen Augen und sagt, Papa, hast du den Bart noch? Ich sag so, irgendwo habe ich den Bart noch. Ja, der liegt in irgendeiner Kiste, ist dann noch da. Papa, hast du noch den Schlitten und das Rentier? Ich sag so, nein, den Schlitten und das Rentier habe ich nicht. Okay, zurück zur eigentlichen Geschichte. Ja. Sie wusste, ihr Papa wird ihr etwas schenken, ja, wo sie einfach eine Überraschung hat, wo sie dieses Gefühl hat, jawohl, das ist genau das, was ich hatte. Und jetzt guckt euch mal ihre Augen an, ja, als Weihnachten ist. Nächste Folie. Wow. So, und jetzt als nächstes, als das Geschenk aufgemacht wird. Einfach diese Freude, ja, das Ding aufzumachen, ja, und dieses Leuchten in den Augen, genau das ist, was Gott der Vater für uns will. Dieses Vertrauen, diesen Urinstinkt, dass er zu uns sagt, wenn ihr, die ihr böse Väter seid, wisst, wie ihr gute Sachen euren Kindern gebt, wie viel mal mehr wird der himmlische Vater euch das geben, was ihr euch braucht, der gut ist. Auf diese Art und Weise will Gott, der Vater, dass wir zu ihm beten. Und ich wünsche mir und ich sehne mich danach, dass wir uns alle einfach, dass unser Glauben gestärkt wird. Und das nächste Jahr, was für viele auch wieder ein Jahr der Herausforderung sein wird, dass wir nicht auf die Herausforderung gucken, sondern dass wir zu unserem himmlischen Vater gucken werden und mit diesem Urinstinkt und diesem Urvertrauen zu ihm kommen und sagen werden, du bist der gute Papa. Du gibst mir gern und ich höre nicht auf zu beten, bis du meine Gebete hörst. Ich wünsche mir einfach, dass wir das nächste Jahr in so vielen Dingen zu Gott, dem Vater, kommen und zu ihm sagen, Vater, höre unser Gebet. Dass wir Zeugnisse über Zeugnisse davon bekommen, dass er unser Gebet erhört hat, dass unser Leben voller Freude ist von erhörten Gebeten und dass sein Name groß gemacht ist, weil wir ihm vertrauen und weil wir zu ihm kommen mit dem Vertrauen, dass er der gute Vater ist, der für uns sorgt. Und jetzt muss ich noch was ganz Wichtiges einschieben. Das ist nämlich die Idee des Vaters. Jesus hat explizit gesagt, betet unser Vater. Und jetzt darf man das nicht verwechseln. Genau, danke. Das ist nämlich das Illustration von einem Vater im ersten Jahrhundert. Nun darf man einen Vater im ersten Jahrhundert sich nicht vorstellen wie der Weihnachtsmann, ja, der einfach nur mit Rauschebart dazu da ist, Geschenke und Wünsche zu erfüllen. Sondern man muss sich vorstellen, wie ein Vater im ersten Jahrhundert war. Ein Vater im ersten Jahrhundert war in der Regel kein Weichei, sondern ein Vater im ersten Jahrhundert war der Pater Familias. Das heißt, er war der Patriarch der Familie. Er war der Vorsteher des ganzen Clans, der ganzen Sippschaft, die bei ihm zu Hause gewohnt hat. Und der Vater hatte die sogenannte Patria Potestas, uneingeschränkte Autorität über seine Familie. Das heißt, die Patria Potestas bedeutet, dass der Vater das Recht hat, mit seiner Familie umzugehen, wie er es für gut und richtig hält. Selbst im ersten Jahrhundert, wenn erwachsene Söhne zu einem Patriarchen gehören, machen die Folgendes. Sie leben wie dieser Marcus Holconius Rufus, das ist unser Marcus aus Pompeji. Sie leben für seine Ehre. Könnt ihr sehen, dass dieser Mann eine Würde besitzt? Er demonstriert sich als Familienoberhaupt. Er demonstriert sich als Patriarch. Er zeigt sich als ein nobler Mann. Und dieser Mann besitzt eine Würde, er besitzt eine Achtung. Und ohne Frage, alle seine Kinder, seine Ehefrau und alle, die von ihm abhängig sind in seinem Haushalt, schauen in ihrem alltäglichen Leben darauf, wie sie ihren Vater ehren und achten können. Sie haben, das ist nicht so, dass die Kinder sagen, wir machen sowieso, was wir wollen, aber ich erwarte von dir viele Weihnachtsgeschenke. Sondern die Kinder haben immer im ersten Jahrhundert aufgrund der Stellung des Vaters ein Interesse, die Interessen des Vaters voranzubringen. Das heißt, wenn wir beten, unser Vater, beten wir zu jemandem, der uns wahnsinnig liebt und sich für uns sorgt. Aber wir beten gleichzeitig zu einer Respektsperson. Wir beten zu jemandem, der die Patria, Potestas hat, der die Autorität hat und die Fähigkeit und die Macht, das Recht über unser Leben zu verfügen, so wie es ihm gefällt. Und deshalb geht das Gebet auch weiter. Unser Vater, verherrlicht werde dein Name. Zuallererst in unseren Gebeten geht es nicht um unsere Weihnachtsgeschenke, sondern allererst in unseren Gebeten geht es darum, wie machst du oder wie kann ich durch mein Leben deinen eigenen Namen groß machen? Wie wirst du geehrt? Wie kann ich dich besser würdigen und respektieren? Und dann kommt als nächstes Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben und in unserem Leben. Und wenn wir das als Ziel haben, dann kommt der Rest des Vaterunsers, nämlich unser tägliches Brot, gib uns heute, ganz automatisch. Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr als Jesusgemeinde ein Urvertrauen und ein Urinstinkt zu Gott dem Vater und seiner Liebe und seiner Zuneigung für uns haben und ihn in Gebeten zu uns, zu ihm kommen. Und ich wünsche mir auch, dass wir nicht nur für Eigeninteresse beten, sondern dass wir bewusst Gebete beten, wo wir fragen, Vater, wie möchtest du, dass in meinem Leben dein Name groß gemacht wird und dein Name verherrlicht wird? Weil du bist mein Vater. Du hast die Patria Potestas, du hast die Fähigkeit und das Recht, mit mir umzugehen, so wie es dir gefällt. Und das, denke ich, machen wir einfach mal gleich jetzt. Benjamin, hast du vielleicht einfach ganz spontan die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen? Toll, danke. Ich denke, wir sollten uns einfach jetzt 5 Minuten nehmen. Und in diesen 5 Minuten, wo Benjamin spielt, kann einfach jeder von uns auf unserem Sitz einfach mal Zeit nehmen. Und ich bitte euch, dass ihr euch einfach folgende Frage stellt, dass ihr zu unserem Gott, dem Vater, kommt und sie ihm sagt, Papa, du magst mich. Ich kann zu dir kommen ohne Vorbedingungen. Du liebst mich. Du weißt um meine Nöte. Du sorgst dich um mich. Wie der beste aller Väter. Wie möchtest du, dass ich deinen Namen im nächsten Jahr groß mache? Und dann hör mal, ob dir etwas ins Herz fällt von deinem lieben Papa. Und wenn dir das ins Herz fällt, dann bete zu Gott und sag, okay Gott, das wünsche ich mir für 2016. Gib mir Kraft dazu. Gib mir die Fähigkeit dazu. Inspiriere mich. Sei mit mir. Gieße die Fülle deines Geistes in meinem Leben aus und lass mich so leben, wie du es wünschst, dass dein Name groß gemacht wird in meinem Leben. Okay, und dann werden wir einfach, wenn jeder von uns seine eigenen Hoffnungen und Wünsche und Sorgen und Nöte zu Gott gebracht hat, dann einfach noch 5 Minuten benutzen, um für die Gemeinde zu beten. Um für 2016 zu beten, dass in unserer Gemeinschaft Gott groß gemacht wird. Und das machen wir dann einfach, wenn André und ich wieder nach vorn kommen. Lasst uns aber zuallererst einfach jetzt jeder von uns zu unserem lieben Papa kommen und unsere ganzen individuellen Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte für das nächste Jahr in sein Angesicht bringen. Okay. Lieber Vater, danke, dass du es gut mit uns meinst, dass das nächste Jahr ein Jahr wird, wo du unsere Familien segnen wirst, wo es unseren Familien gut gehen wird. Danke, dass das nächste Jahr ein Jahr sein wird von deiner Nähe, deiner Gegenwart in unserem Leben. Danke für 2016, wo deine Güte, deine Sanftheit, deine Barmherzigkeit unser Leben krönen und reich machen wird. Du wirst mit uns sein. Du wirst unsere Gebete erhören. Du wirst uns nahe sein. Du wirst uns herausfordern, deinem Sohn ähnlicher zu werden. Du wirst uns deine Liebe durch neue Küsse und Liebesbeweise immer wieder neu zeigen. Du wirst uns einander in Freundschaft in unserer Gemeinde tiefer verbinden. Du wirst es ein Jahr werden lassen, wo du neu zeigen wirst, dass du aufgrund des wunderbaren Werkes deines Sohnes uns nahe gekommen bist und für uns mit unerforschlicher Gnade und Barmherzigkeit da sein wirst. Wir werden jetzt einfach das Mikrofon hier vorne offen haben und einfach für uns als Jesusgemeinde beten. Wenn du etwas auf dem Herzen hast für unsere Gemeinde, komm einfach nach vorne und sprich ein ganz kurzes Gebet zu Gott.
Danke, König Jesus, dass du der Souveräne warst, bist und auch sein wirst. Danke für das wunderbare Jahr 2015. Und Jesus, wir rufen deinen Sieg und deinen Namen auch über unsere Gemeinde, über jedes einzelne Mitglied, jeden einzelnen Besucher aus. Du bist der Herr der Gemeinde. Und wir geben dir den Ehrenplatz. Wir lieben dich. Und wir beten dich an. Und das soll auch im nächsten Jahr so sein, bis wir bei dir sind.
Vater, vielen Dank, dass du im nächsten Jahr ganz neu und frisch das brennende Feuer deiner Liebe über die ganze Gemeinde ausgießen wirst und dass ein neues Brennen für dich da ist und spürbar ist.
Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass im neuen Jahr einfach durch unsere, ja, unsere Taten, unser Handeln, durch unser Denken, durch unser Sprechen einfach Leuten klar wird, dass du oben stehst, dass du der Mittelpunkt bist und dass du regierst und dass du uns dazu benutzt, einen Unterschied zu machen von dieser Welt, uns abzuheben, weil du anders bist.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch in diesem Jahr wieder deinen Frieden schenken wirst. Und das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist ein Friede, der unabhängig ist von allen Umständen. Und ich danke dir dafür, dass du ihn uns jedem Einzelnen geben möchtest und auch uns als ganze Gemeinde. Danke dafür, Jesus.
Ja, danke, Vater, dass du uns auch reich versorgen wirst. Nicht nur mit dem, was wir brauchen, sondern mit Überfluss, dass wir weitergeben können und dass wir viel mehr haben, als wir eigentlich brauchen würden. Dass du uns einfach segnen wirst, auch die Ohr 3, dass da ja, es stark vorankommt und alle überrascht sind, wie viel da plötzlich reingekommen sind, wo das überhaupt herkommt. Segne du einfach jeden Einzelnen, auch als Gemeinde. Und Vater, danke, dass du einfach durch Jung und Alt dein Reich bauen wirst, dass du diese Gemeinde enger zusammenwachsen lässt, dass wirklich das wie eine große Familie ist, dass sich jeder aufeinander verlassen kann, dass einander geholfen wird, dass das Vertrauen zueinander wächst, dass diese Familie wirklich ein Ort ist, wo man gerne hinkommt, wo man heimisch ist, wo man sich wohlfühlt, die auch offen für Neue ist, aber wo sozusagen jeder ein fester Teil und ein fester Bestandteil ist mit einer Aufgabe für dich. Und ich bitte dich, dass du wirklich durch jeden Einzelnen dich verherrlichst und deine Liebe zeigst.
Vater, und ich bete, dass es uns gelingt, als Jesus-Gemeinde neue Standorte zu gründen, dass dein Licht scheint in der Umgebung, in Städten, wo einfach so wenig Zeugnis von dir ist. Bewege unsere Herzen, bewege dich unter uns, dass einfach viele Gemeinden in unserer Umgebung entstehen. Dass die Menschen, die keine Ahnung und ohne Hoffnung in dieser Welt sind, dich erfahren und eine Gemeinde finden, wo sie zu Hause sind. In Jesu Namen. Amen.